Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich stelle mich nochmal einfach kurz vor, für die, die mich nicht kennen. Also mein Name ist Amadeus, ich bin 32 Jahre alt, bin seit letztes Jahr mit meiner Frau Asayana verheiratet. Und ja, ich bin 2018 bin ich zum Glauben gekommen. Ich bin jetzt nicht, stamme nicht aus einem gläubigen Elternhaus. Also väterlich, christlich, orthodox, ja. Aber es war eigentlich mehr halt so eine Tradition, wie man das vielleicht auch in anderen Haushalten auch kennt. Und ich habe einfach jahrelang nach der Wahrheit gesucht und habe dann irgendwann zu Jesus gefunden und das hat halt mein Leben verändert. Genau, und seitdem bin ich Teil einer Hausgemeinde. Das heißt, wir sind jetzt nicht so viele, wie ihr seid. Wir sind gewachsen über die letzten Jahre und sind mittlerweile zwei Hausgemeinden. Also wir haben uns schon einmal geteilt, sind aber immer noch als eine Einheit, kommen wir oft zusammen. Ja, und das ist so kurz zu mir. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich habe einen Text zugeteilt bekommen, Johannes 10, Verse 1 bis 18. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt den Text, hat ihn schon mal gelesen. Ein ganz bekannter Text, Jesus, der gute Hirte. Ich finde es cool, dass ich diesen Text bekommen habe, weil dieser Text mich schon sehr ziemlich am Anfang meines Glaubens eigentlich so beschäftigt hat und auch immer wieder zu mir gesprochen hat. Und ich habe sogar auch schon mal Songs dazu geschrieben. Genau, und deswegen hat mich das auch ein bisschen herausgefordert, einfach nur mal okay zu gucken, hey, ist da noch etwas drin, was ich vielleicht gar nicht kenne? Ne? Weil so oft man überfliegt irgendwelche Sachen. Aber das war einfach für mich, ich bin sehr dankbar dafür. Und ja, in diesem Text, den wir heute behandeln werden, da gibt es drei Bilder, also es werden drei Gleichnisse quasi beschrieben. Und zwar, was der Herr Jesus tut, wie er mit den gläubigen Israeliten, die auf sein Kommen gewartet haben, umgeht und was er für sie ist und was er für sie sein will. Ihr werdet sehen, dass diese Bilder alle miteinander irgendwie verbunden sind und auch ineinander greifen, aber manchmal weiß man oft so gar nicht so richtig, hey, ist Jesus jetzt noch im ersten Bild, ist er schon im zweiten Bild? Also ist ein wirklich toller Text, aber halt auch nicht so ganz einfach. Und ja, vielleicht erstmal ganz kurz, wo befinden wir uns? Was ist der Kontext des Texts, wo wir uns befinden? Und in Kapitel 9, also Johannes 9, da sehen wir, dass Jesus zuvor einen Blindgeborenen am Sabbat geheilt hat. Und die Eltern und der Blindgeborene wurden dann von den Pharisäern verhört und gefragt, ne, wer hat dich geheilt? Wie ist das passiert? Und am Ende des Verhörs warfen ihn halt die Pharisäer raus, weil der Blinde halt freimütig die Wahrheit gesagt hat. Ne? Und halt auch so, hey, was wollt ihr eigentlich von mir? Wollt ihr auch seine Jünger werden? So, und was willst du uns lernen? Geh mal weg hier. Oh, jetzt mal mit einfachen Worten. Und wir sehen dann eigentlich im Kapitel 9, Vers 35, wie Jesus diesen Blindgeborenen aufsucht und ihn fragt, ne, glaubst du an den Sohn des Menschen? Und das finde ich einfach spannend, weil Jesus hat nach ihm gesucht. Ja, denn das ist, was er tut. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist auch, wie wir später sehen werden, eine wichtige Eigenschaft eines Hirten. Ja, lasst uns doch einfach mal den Text lesen. Johannes Kapitel 10, Verse 1 bis 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Zu wem redet hier Jesus? Er redet nicht in erster Linie zu seinen Jüngern. Er redet zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, welche in ihrer Arroganz behaupteten, dass sie die Schrift verstehen, aber sie haben Jesus als den verheißenen Messias weder erkannt noch an ihn geglaubt. Sie waren ihm gegenüber feindlich eingestellt und wollten ihn sogar umbringen. Jesus erklärt in Johannes 10 in drei Bildern, wer sieht, seine Stimme hört, ihm glaubt und folgt und wer nicht. Das ganze Land in der damaligen Zeit war voll von Hirten und Schafen, also alle konnten mit dem Begriff Schafe und Hirte was anfangen. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Was ich spannend fand, ist, dass das Wort Schafe insgesamt nur in diesem kurzen Abschnitt 15 Mal vorkommt und das Wort Hirte insgesamt 6 Mal. Also habe ich mir einfach so die Frage gestellt, okay, ey, was macht eigentlich ein Schaf aus? So, ja. Also ein Schaf hat die Eigenschaften, die man sich eigentlich von einem Untertan wünscht. Ja. Schafe leben in Herden, meist ohne Rangordnung, zusammen und sind im Allgemeinen sehr anpassungsfähige, bescheidene Tiere. Und was ich sehr spannend fand, ist, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und bin auf einen Artikel gestoßen, der gesagt hat, dass Schafe sogar die Fähigkeit besitzen, sich Gesichter von Menschen und anderen Schafen zu merken. Fand ich interessant. So, okay. Und dass sie in der Lage sind, aus ihren Fehlern zu lernen und Erlerntes auf neue Situationen zu übertragen. Ja, eine Sache, die nicht so unbedingt gut ist, aber Schafe haben keinen besonders guten Orientierungssinn. So, macht Sinn, deswegen brauchen sie auch einen Hirten, ne? Ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was macht eigentlich einen Schafhirten aus? Und wenn wir jetzt in die damalige Zeit gucken, Hirten, das waren Männer, die als Nomaden mit ihren Schafen umherzogen, auf der Suche nach guten Weideplätzen. Ja, das heißt, sie lebten meist in Zelten, sorgten für die Nahrung ihrer Tiere und auch für die Sicherheit. Schafhirte zu sein in der damaligen Zeit war nicht so romantisch. Es war ein sehr harter, dreckiger Job auch. Und auch gefährlich, ne? Weil zum Beispiel in 1. Samuel 17 sagt David zu Saul, ja, dass er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat und mit einem Löwen und Bären gekämpft hat, um sie zu beschützen. Also es gab halt auch Angreifer und Feinde, ne? Und die Aufgabe des Hirten war es, immer seine Schafe zu beschützen. Genau. Und lasst uns mal zum ersten Bild kommen. Das erste Bild, hier beschreibt eigentlich Jesus, dass er kommt als Hirte und ruft. Also es werden, streng genommen, zwei verschiedene Personen beschrieben. Einmal der Dieb, der Räuber und der Hirte der Schafe. Dann ist die Rede von einem Rastplatz, also in dem die Schafe sind. Meistens gab es so in der damaligen Zeit vor den Toren einer Stadt einen solchen Rastplatz, wo sie für kurze Zeit lang einfach eine Pause gemacht haben. So, und in Verse 1 bis 3, da sagt Jesus, wer nicht den offiziellen, klaren Weg zu den Schafen geht, also es gibt einen klaren, offiziellen Weg, und wer nicht diesen Weg geht, ist ein Räuber. Er spricht von einem Türhüter. Er sagt, es gibt einen Türhüter und dieser weiß ganz genau, zu wem die Schafe gehören. Der Räuber, der muss über den Zaun oder einer anderen Stelle gehen, um zu den Schafen zu gelangen, weil er über diesen offiziellen Türeingang nicht hereinkommen kann. Wer durch die Tür hineingeht, das ist der Hirte der Schafe, und auf seine Stimme hören die Schafe. Und dann steht, er ruft die eigenen Schafe mit Namen im Vers 3. Warum ruft er die eigenen Schafe mit Namen? Weil es auch noch andere Schafe gibt, die nicht zu ihm gehören. Ja, Jesus ruft seine Schafe, wie wir später noch sehen werden. Im Vers 4 bis 6, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sammelt seine Schafe, er führt sie heraus, zeigt ihnen den richtigen Weg, beschützt sie und bringt sie ans Ziel. Das ist, was seine Aufgabe ist, der Hirte. Er redet mit ihnen, und dieses Bild von vorhin, die Eigenschaft, was Schafe können, er redet mit ihnen, denn sie erkennen sein Gesicht und sie erkennen seine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Was spannend ist, dass in dem Text steht, Jesus ist nicht ein guter Hirte, sondern er ist der gute Hirte. Ja? Demnach gibt es viele falsche Hirten. Also wir sehen auch im Alten Testament immer wieder, wo die Rede ist von den falschen Hirten, von den Hirten, die eigentlich nicht das tun, was ihre Aufgabe ist, wozu Gott sie eigentlich berufen hat. Ja, aber er ist dieser perfekte Hirte, der die Schafe liebt, denen sie vertrauen können. Wer aus Gott ist, also wer von Neuem geboren ist, wie es im Johannes 8, 47 steht, der hört die Worte Gottes und er erkennt seine Stimme. Wer nicht aus Gott ist, der kann auch nicht die Worte Gottes hören. Und seine Stimme zu hören, bedeutet, dass man auch tut, was er sagt. Wenn Jesus sagt, hey, kommt, wir gehen jetzt dahin, seine Schafe, die tun, was er sagt, weil sie vertrauen ihm. Und wir sehen, dass Jesus damit auch die religiösen Führer Israels damals konfrontiert hat. Weil sie haben halt behauptet, zu verstehen, zu hören, aber sie haben im Endeffekt ihn nicht geglaubt. Sie haben nicht das angenommen, was er gesagt hat. In Johannes 17, 12 spricht Jesus davon, dass der Vater ihm Leute gegeben hat. Ja? Und dass keiner davon verloren gegangen ist, als nur der Sohn des Verderbens. Also wir müssen uns vorstellen, wir haben es hier mit gottgläubigen Leuten zu tun, ja, die jetzt aufgrund ihrer Beziehung zu dem Vater an den Sohn weitergereicht werden. Aber was sagt das über mich und meine Vaterbeziehung aus, wenn ich das jetzt nicht erlebe? Also die Pharisäer und die religiösen Führer, ne, die ja gesagt haben, hey, wir gehören zu Gott. Ne? Aber Jesus sagt, dass der Vater ihm diese Leute gegeben hat. So, und das ist halt der Unterschied zwischen Religion und einer echten Beziehung mit Gott. Hätten sie eine echte, intime Beziehung mit Gott gehabt, dann hätte sie der Vater auch Jesus übergeben. Dann hätten sie Jesus erkannt. Haben sie aber nicht, weil ihr Herz war hart. Dieser Glaube, den sie hatten, das war nur eine oberflächliche Glaube. Es war nichts, es war nicht aus ihrem Herzen. Was will Jesus mit diesem Bild sagen? Also Jesus betont nochmal, dass jemand auf den richtigen Weg kommt. Jesus kommt und lädt die Israeliten ein, ihm nachzufolgen. Der Weg, auf dem er kommt, ist der im Alten Testament vorgezeichnete Weg nach den Schriften. Also im 1. Korinther 15, da wird dann gesagt, dass Jesus gekommen ist nach den Schriften. Ja? Im übertragenen Sinne durch die Tür, die Gott vorgezeichnet hat. Der Türhüter, das finde ich ganz interessant. Also ich habe mich immer so gefragt, hey, wer ist dieser Türhüter? Wer soll denn das sein? So, warum ist da, redet der von diesem Türhüter? Dachte mir, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, das steht da einfach nur so da. Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich fand es so interessant, so der Türhüter, der ihm aufmacht, erinnert mich, finde ich, so ein bisschen an Johannes den Täufer, der ihn den Weg vorbereitet. Und der Hirte kommt, um seine Schafe zu holen und weiterzuziehen. Und wir sehen halt natürlich, dass auch eine ernsthafte Warnung darin steckt, weil die Leute, die ihm nicht nachfolgen, die nicht bereit sind, mit ihm mitzulaufen, die bleiben halt da, wo sie sind. Kommen wir zum zweiten Bild, ab Vers 7. Die Tür der Schafe. Jesus vergleicht sich mit einer Tür. Also erst sagt er, ich bin der Hirte, also spricht er vom Hirten, dann sagt er, ich bin die Tür. Der Hirte wird zur Tür. Stellt euch vor, man ist so jetzt Schafhirte und man ist mit seinen 100 Schafen unterwegs und bevor es Nacht wird, muss man jetzt irgendwo einen Platz finden, wo man mit diesen Schafen jetzt quasi wie so eine Notunterkunft. Wenn man ja unterwegs war, dann hatte man noch nicht immer einen sicheren Platz, sondern man musste auch immer wieder so Sachen sich anpassen, ne? So, und jetzt kommt man an einem Ort und man denkt sich, okay, ich muss jetzt hier irgendwie sowas wie eine Art Gehege bauen oder irgendwas, wo ich die Schafe sicher an einen Platz stelle, wo sie nicht in der Nacht weglaufen und wo ich irgendwie mitten unter ihnen bin. Und was macht man? Man besorgt halt, was man so findet. Ne? Ein bisschen Holz, ein paar Büsche, vielleicht sieht man noch ein paar Stricke, was auch immer man hat. So. Und jetzt gibt es dort aber nicht sowas wie eine klassische Tür, sondern der Hirte wird eigentlich zur Tür, weil er sucht sich eine zentrale Stelle und dann legt er sich dahin oder er steht halt sozusagen da, wo sozusagen einfach der Zugang ist. Und dadurch kann er halt zu 100% weiß er, was reingeht und was rauskommt. Also es gab jetzt damals auch nicht so diesen klassischen Schäferhund, wie wir den heute haben, der dann immer so noch mit dabei war. Das hatten die jetzt auch nicht immer. Ja, das heißt, er musste selber einfach gucken, okay, dass er sozusagen wirklich das schafft, dass er da halt wirklich in ihnen und zwischen ihnen ist. Und Vers 9 sagt er dann, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was bedeutet ein- und ausgehen? Es bedeutet frei und sicher zu sein. In Christus sind wir frei. Durch die Worte Jesu erkennen wir die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Durch Jesus haben wir Zugang zum Thron und Reich Gottes. Also Ein- und Ausgehen ist ein Bild für ein Leben in der Gegenwart Gottes, in dem man Sicherheit, Schutz und Freiheit erfährt. Es impliziert halt auch die Möglichkeit, die Weide zu finden, was ein Symbol für geistliche Nahrung und Erfüllung ist. Also die Tür hat zwei Funktionen, Schutz und Sicherheit. Schutz für die, die drin sind, und alle, die rausgehen, bekommen was zum Essen. Jetzt ist natürlich so die Frage, inwieweit, also auch für die, die jetzt vielleicht auch schon zum gläubig sind, ne, inwieweit ist Jesus heute mein Schutz, dass ich ans Ziel auch ankomme? Ne? Und wir haben durch Jesus einen hohen Priester, der uns vor Gott vertritt, sagt die Schrift. Im Hebräer 4,14 oder Hebräer 7,25. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden oder für sie einzutreten. Also Jesus ist da und tritt für uns ein, jetzt, und zieht uns weiterhin, dass wir auch wirklich sicher ans Ziel ankommen. Halleluja. Es gibt noch weitere Schriftstellen, Römer 8, 34, 1. Johannes 2, 1, wo Jesus sozusagen eben jetzt lebendig da ist und mit jedem von uns das Werk, das er angefangen hat, vollenden möchte. Er will, dass wir sicher nach Hause kommen. Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Im Gegensatz dazu steht der Dieb, der nur kommt, um zu stehlen, zu schlachten und Unheil anzurichten. Wer ist damit gemeint? Falsche Lehrer, falsche Messiasse, falsche Propheten, die versuchen, die Menschen von der Wahrheit abzuhalten. Jesus sagt, dass er gekommen ist, damit die Schafe Leben haben und im Überfluss haben. Das bedeutet, dass Jesus nicht nur das ewige Leben schenkt, sondern auch ein erfülltes, sinnvolles und reiches Leben im Hier und Jetzt. Ich fand es ganz cool, den Song vorhin, den du auch gesungen hast, ne? Auch wenn ich nicht immer verstehe, ne? Verstehen nicht zweimal, weißt du, ich bin mir sicher, die Schafe verstehen nicht immer, was der Hirte will. Da, hier, warum? Ja, aber eines wissen sie, hey, er meint es gut mit mir, er weiß. Und genau so ist es mit Jesus, er meint es gut mit uns, er weiß, was wir brauchen. Kommen wir zum dritten Bild, ab Vers 11. Der gute Hirte, der für seine Schafe stirbt. Jesus sagt, er ist nicht nur der Weg und die Tür zur Freiheit. Er ist es, der uns ruft, auf uns aufpasst, damit wir nicht verloren gehen. Jesus lässt sein Leben für die Schafe. Ja, er sagt in Vers 12, der Wolf greift die Schafe an und der Hirte schreitet ein, um die Schafe zu retten. Aber was unterscheidet jetzt einen echten Hirten von diesem Lohnarbeiter, von dem auch gesprochen wird? Der echte Hirte, der bleibt. Der geht nicht weg, wenn es kriselt. Das ist wie mit einem echten guten Freund. Ein guter Freund erkennst du daran, dass er da ist, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst und nicht dann sofort wieder weggeht. Das ist genau wie beim Hirten. Ein Hirte, der bleibt da, wenn es schwer ist. Und nicht nur das, sondern er ist bereit, sich selbst hinzugeben, wie wir noch sehen. Er sagt im Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und ich finde das auch spannend, dieses Wort kennen. Ne? Das bedeutet auch, jemanden lieben, also so eine tiefe, innige Beziehung zu jemandem haben. Ich kenne sie, ich weiß sie, ich kenne ihr Herz, sie kennen mich, sie wissen ganz genau, wer ich bin und ich weiß, wer sie sind. Im Vers 16 sagt er, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Wer ist mit dieser Schafherde gemeint? Die Antwort ist nicht Israel. Es sind die Heiden, die seine Stimme hören. Die Israeliten und Heiden, das ist eigentlich voll krass, die Israeliten und die Heiden, die werden jetzt zu einer Herde. Also zuallererst ist der Text an die Juden gerichtet. Ja? Das heißt, es sind die, welche die Stimme des Messias hören, denn er ruft sie heraus und sie folgen ihm. Die Herde selbst ist nicht Israel, sondern der gläubige Überrest Israels, die ihn als Messias erkannt haben und an ihn glauben. Und später erklärt er ihnen, dass auch die Heiden dazukommen werden. Jesus bringt sozusagen seine Schafe von überall zusammen, vereint sie miteinander. Im Vers 17 und 18 sagt er etwas, finde ich, voll Krasses. Er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, dass er sein Leben freiwillig gibt. Und was heißt das? Er redet hier von seinem Tod. Und wenn er sagt, um es wieder zu nehmen, dann spricht er von seiner Auferstehung. Jesus starb nicht, weil ihn jemand umgebracht hat. Wenn Jesus nicht damit einverstanden wäre zu sterben, dann hätte ihn auch niemand töten können. Stellt euch mal vor, da kommt jetzt jemand und sagt, ja, ich gebe mein Leben in meine Hand, ja, und ich nehme es wieder, wann es mir passt. Ja, weil ich es kann. Jesus erklärt damit, dass er die Kontrolle hat über sein Leben und seinen Tod, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, ja, die durch äußere Umstände oder durch Menschen getötet werden können. Also Jesus hat die Macht, sein Leben freiwillig zu geben und es wieder zu nehmen. Und diese Aussage sprengt eigentlich jede menschliche Erfahrung und Denken und zeigt seine göttliche Souveränität über Leben und Tod. Die Vollmacht wurde ihm von Gott dem Vater gegeben. Und er führt diesen göttlichen Plan bis ins Kleinste bewusst und mit Autorität aus. Jesus hat sein Leben gegeben, um uns von unserer Schuld gegenüber Gott zu erlösen und damit vom ewigen Tod zu erretten. Aber hier steht, dass er sterben wird, um es, also sein Leben wieder zu nehmen, also wieder aufzuerstehen. Und das ist, finde ich, einfach nochmal eine krasse Sache, weil er eigentlich das zeigt, dass er bis zum letzten Punkt seines Lebens permanent in Kontrolle war. Ja, er hatte auch Angst. Ja, und das war auch schwierig für ihn. Aber er wusste ganz genau, was passiert. Und nichts war einfach war Zufall, sondern sogar der Tag, an dem er gekreuzigt wurde, war so krass perfekt. Zum Zeitpunkt seiner Kreuzigung wurden auch die Passalämmer geschlachtet. Ja, also wie so ein, das nochmal genau, er wollte ganz genau an diesem Tag. Nochmal vielleicht eine kurze Wiederholung, einfach nur um diese drei Bilder nochmal kurz, das nochmal kurz vor Augen zu halten. Also, worum ging es im ersten Bild? Jesus beschreibt, wie er kommt. Jesus sammelt seine Schafe, er ruft sie. Das zweite Bild ist eine Beschreibung dessen, was er tut. Also, er ist die Tür. Jesus schützt und versorgt seine Schafe. Das dritte Bild ist eine Beschreibung, was er tut mit einer Erweiterung, nämlich die Heidenmission. Also Jesus rettet seine Schafe. Und das ist auch eigentlich ein starkes evangelistisches Bild, denn er kommt nach den Schriften aus Liebe, um zu retten. Okay, also dieser Ruf, den Gott durch Jesus hat, ne, er ruft seine Schafe, Gott ruft heute immer noch Menschen raus aus der Finsternis, um zu seinem Licht zu kommen, damit Menschen seine Kinder werden können. Das heißt, es ist eigentlich nicht nur in die damalige Zeit, sondern auch heute noch. Und Jesus, nochmal vielleicht kurz als Wiederholung, also er stellt sich vor als einen Hirten und wie wir uns angeschaut haben, was sind die Funktionen? Er sammelt, er beschützt, er rettet, er versorgt seine Schafe. Und das können wir natürlich jetzt auch übertragen. Ne? Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das einmal ins Evangelistische zu übertragen und einmal auch ins Seelsorgerliche, ja, ein Hirte. Da ich, falls mich jemand kennt, ich brenne, rauszugehen und den Leuten von Jesus zu erzählen, habe ich einfach auf dem Herzen, euch ein paar Tipps zu geben, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, wenn ich draußen bin, um Menschen von Jesus zu erzählen. Weil ich bin davon überzeugt, so wenn man jetzt zum Beispiel gerne kocht, dann gibt es so gewisse Zutaten, die man, glaube ich, im Laufe der Zeit so sich angeeignet hat, wo man weiß, die schmecken einfach immer gut. Wenn ich die reinpacke ins Essen, das wird immer gut werden. Und genauso habe ich einfach über die Jahre so ein paar Zutaten, sage ich mal, die ich einfach gerne mit euch teilen möchte. Weil ich denke, dass sie nicht schwer sind und ich denke, dass sie immens helfen. Das erste ist, geselle dich dazu, habe ich es genannt. Jesus hat seine Jünger nie alleine geschickt, sondern immer mindestens zu zweit. Und Gott selbst sagt, dass es nicht gut ist, für einen Menschen allein zu sein. Also, wenn es dir schwerfällt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, oder wenn du manchmal so, wenn du so diesen Drang hast, boah, ich würde gerne irgendwie Leuten von Jesus erzählen, aber irgendwie, ich weiß nicht wie, keine Ahnung, hey, dann such dir jemanden, wo du weißt, dem fällt es leichter und frag ihn einfach, hey, kann ich mal mit dir mitkommen? Oder vielleicht seid ihr schon mal auf so einem evangelistischen Event gewesen, wo so viele Leute waren und dann gab es viel Lobpreis und so. Aber mir ist aufgefallen oft so, dass bei diesen riesigen Events viele Leute stehen auch irgendwie so alleine irgendwie da und dann, manchmal versucht man dann halt irgendwie, man gibt jemandem eine Karte oder irgendwas. Aber ich will euch einfach ermutigen, geht zu zweit. So, vielleicht bist du jetzt auch jemand, dir fällt es super leicht, aber du weißt, du hast einen Bruder oder eine Schwester, der es schwerfällt, dann geh du doch auf sie zu und sag, ey, hast du Lust? Wollen wir mal zusammen? Lass uns mal schauen, lass uns mal zusammen mit Leuten ins Gespräch kommen. Also das ist einfach super, super wichtig, habe ich gemerkt, einfach dieses zu zweit. Und es kann auch einfach sein, dass Ihr müsst auch manchmal gar nichts tun. Manchmal, man denkt so, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich reden? Manchmal reicht es einfach nur da zu sein, einfach nur zuzuhören. Einer redet, der andere hört einfach zu. Der andere betet vielleicht im Stillen für die Person oder fragt Gott, hey Gott, zeig mir vielleicht irgendwas im richtigen Moment, wo ich was sagen kann. Leg mir etwas aufs Herz für die Person. Und dann glaube, dass Gott es dir zeigen wird. Der zweite Punkt ist Gebet. Wenn wir wollen, dass Gott wirkt, dann sollte eines der primären Mittel sein, zu beten. Vor, während und nach einem Einsatz oder Gespräch mit einer Person. Wisst ihr, ich habe so oft erlebt, dass ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und dann am Anfang, es war super gutes Gespräch und dann irgendwann gab es irgendeinen Punkt, wo es in so eine Diskussion gegangen ist. Ja, kennt ihr bestimmt. Dann redet man so, dann Argumente und dies und jenes und dann vielleicht ist jemand noch, merkst du, in seinem Herzen ist irgendwie eine Wunde oder er hat eine schlechte Erfahrung gemacht und da ist so eine Bitterkeit da und jetzt versuchst du mit Argumenten diese Person zu gewinnen, vergiss es. Kannst du nicht. Aber was ich so oft erlebt habe, ist, wenn ich dann einfach irgendwann gesagt habe, ey, sag mal, ich habe auf dem Herzen, kann ich kurz für dich beten? Manchmal kommt dann so eine Reaktion auch, was, beten? Nee. Oder, also ich sage auch nicht immer, kann ich für dich beten, sondern ich versuche wirklich zu lernen, und so wie Jesus sagt, hört meine Worte, also zu hören, okay, was braucht die Person gerade? Manchmal, wenn ich merke, die Person ist sehr kritisch, dann sage ich, ey, sag mal, weißt du, kann ich etwas Gutes über dein Leben aussprechen? Jetzt mal ernsthaft, wer sagt denn da nein? Nein, sprich mal was Schlechtes aus. Nein, also, weißt du, so einfach, ey, kann ich was Gutes über dein Leben aussprechen? Oder, ey, ich würde gern Gott für dich danken, für dieses, dass wir uns jetzt begegnet sind. Kann ich dafür einfach kurz Danke sagen? Ja, okay. Und dann betet einfach mal laut. Also jetzt nicht extrem laut, sondern so, dass die Person es hört. Ja? Schreit ihn jetzt nicht an oder so, sondern, ne? Ja? Und ich will euch auch ermutigen, wenn ihr betet, weil viele Leute, wenn sie beten dann mit Leuten, dann die schließen ihre Augen. Und ich will nicht sagen, dass es immer schlecht ist, auch gut, seine Augen zu schließen, aber was ich gelernt habe, auch wenn man vor einer Person ist, betet und schaut die Person an in ihren Augen. Weil dann seht ihr auch, wie sie reagiert. Ihr seht auch, ne? Die Augen sind das Tor zur Seele auch. Schaut in ihre Augen. Und ja, ne, es gibt manchmal auch Leute, die sagen zu mir, wenn ich sage, hey, kann ich für dich beten? Ja, ich bin Atheist. Ich glaube an gar nichts. Dann sage ich, ey, krass, darf ich für dich beten? Hä? Ich habe doch gerade gesagt, ich bin Atheist. Ja, das habe ich schon verstanden. Lasst euch nicht irritieren von dem, was Leute sagen. Ja, manchmal Leute sagen etwas schnell aus einer Reaktion heraus, aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wisst ihr, ich kann euch mal eine Sache sagen, ich will euch was teilen. Und zwar, bei mir zu Hause war mal ein Handwerker, der mir geholfen hat. Und der kam zu mir und ich habe dann gemerkt, der hat dann so mir geholfen, so den Boden zu verlegen. Und dann sagt er so, ich merke, wie er die ganze Zeit so stöhnt. Und dann irgendwann sage ich, hey, was ist los, was hast du? Er sagt so, ja, ich habe krasse Knieschmerzen und so. Und ich sage so, okay, wie lange hast du es schon? Ja, seit Jahren und so. Ich meinte, okay, ja und ja, ich werde jetzt bald, kriege ich eine Knieprothese auch. So, krass. Ich sage so, ey, kann ich für dich beten? Ja, also er hat so richtig noch so diesen DDR-Berliner Dialekt, ne, so, ja, ich glaube zwar nicht dran, aber ja, kannst du schon, nee, ja, mach doch, wenn du willst. Ich sage so, ja, kein Problem, ich glaube dran. Er sagt so, ja gut, bete ich für ihn. Also nur ganz kurz, ich habe gesagt, hey, Jesus, ich bete jetzt, dass du diesen Mann heilst von diesen Schmerzen, dass du dich ihm zeigst. Ganz kurz. Habe ich ihn angeguckt. Und, was passiert? Er sagt so, ne. Ich sage so, okay, gut. Dann bin ich runtergegangen, ich musste zum Auto was holen. Ich komme hoch nach 10 Minuten, dann sagt er mir, du Amadeus, irgendwie fühlt sich das schon ganz anders an. Ich so, okay. Ich war erstmal voll deprimiert. Ne? Ich dachte so, oh Gott, Mann, ey, wie kann ich diesen Menschen helfen? Wie kann ich so, aber dann war ich so, okay, gut. Cool, Gott, du hast ihn berührt, ne? Nach 3 Wochen rufe ich ihn an, weil ich eine Frage habe wegen irgendwas. Ich rufe ihn an und sage so, ja, und so, so, dies, jenes. Und dann kurz am Ende so nebenbei, ah, übrigens, Amadeus, danke nochmal, ne? Ich sage so, wofür? Ja, du hast ja für mich gebetet. Ich sage so, ja. Übrigens, der Schmerz ist komplett weg. Ich brauche gar keine OP mehr. Ich so, what? Ich sage, und das sagst du mir so einfach nebenbei, so wie, ja, da ist irgendwie so, also ich denke so, hey, warum rufst du so, ich habe mich so gefreut, ne? Ich so, krass. Ja. Wenn Leute geheilt werden, natürlich, das heißt nicht unbedingt, dass sie unbedingt zum Glauben kommen. Man wünscht sich dann, weil ich denke mir dann, ey, du hast jetzt Gott erlebt, ne? Aber es kann eine Hilfe sein für Menschen, wenn sie Gott erleben. Und deswegen einfach Gebet. Ich bin davon überzeugt, wenn wir beten, Gott wirkt. Auch wenn wir es vielleicht nicht sofort sehen. Aber ich bin davon überzeugt, Gott wirkt. Und daran müssen wir glauben. Eine dritte Sache ist, stelle Fragen und gebe den anderen Personen Raum zu sprechen. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir Leuten Raum geben, ja? Dass sie von sich reden dürfen, erzählen dürfen. Ja, in Jakobus 1,19 steht, dass jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn sein soll. Und es ist sehr wichtig, gut zuzuhören, um herauszufinden, wo die Person gerade steht, was sie denkt, was sie glaubt. Glaubt mir, ich weiß, es kann sehr herausfordernd sein. Ja? Also, ich habe schon einige Gespräche gehabt, wo ich mir ehrlich gesagt dachte, boah, ich kann mir diesen Mist nicht mehr länger anhören. Ey. Stunde und Stunde und immer irgendwie, ja, und das ganze Welt, das ist ein Universum und du bist selber Gott. Und da. Es gibt manche Leute, die wirklich krass verwirrt auch sind in Berlin. Ja, auch Leute, die vielleicht viel mit Drogen schon vorher zu tun gehabt haben. Aber ich denke, wisst ihr, was sehr, sehr wichtig ist, ist, wir versuchen Menschen nicht mit Argumenten und mit irgendwelchen guten Worten zu überzeugen, sondern wir wollen an ihr Herz kommen. Und wir müssen lernen, auch zuzuhören und auch manchmal Dinge über uns ergehen zu lassen. Ja, und im Vertrieb, also ich arbeite im Vertrieb, da sagt man auch, ne, der Kunde redet 70% und man selbst 30%. Und ich habe es oft erlebt, wenn jemand viel Raum gehabt hat, dass man ihm zugehört hat, ja, man hat gar nicht viel gesagt, am Ende, boah, das war so ein gutes Gespräch, ey, boah, das war echt, ey, danke und so, ey, wir müssen uns unbedingt nochmal treffen und ja, und das mit Jesus, boah, ja, und ne, wir wollen ja auch am Ende, dass die Leute, wenn wir, vielleicht sind wir nicht einer Meinung, aber wir wollen, dass die Leute am Ende ein gutes Bild auch von Jesus bekommen. Und nicht als, ah, wieder irgendjemand, der mir eigentlich nur die ganze Zeit so wie so ein Maschinengewehr das Evangelium so an den Kopf geknallt hat. Nein, das wollen wir nicht. Ja, und deswegen, wenn wir den Leuten zuhören, achtet einfach auf Details wie, hey, was hat der für Kleidung an? Steht vielleicht irgendwas auf seiner Kleidung drauf? Oder hat er ein Tattoo? Hat er eine Kette? Was auch immer. Also einfach gucken, hey, was sind Sachen, wo ich mit ihnen ins Gespräch kommen kann, wo ich ihn kennenlernen kann, wo ich an seinem Herz kommen kann. Genau. Dann will ich noch ein letztes Zeugnis kurz mit euch teilen, weil das einfach so schön war. Ich war auf dem Weg nach Düsseldorf und war am Hauptbahnhof und der Zug kam mal wieder zu spät. Ist jetzt keine Seltenheit in Berlin, aber gut, ist halt so. Aber ich habe gelernt, wenn irgendwie sowas passiert, ich freue mich. Ich sage immer, Halleluja, Herr, jetzt habe ich Zeit. Vielleicht ist ja hier irgendjemand, mit dem ich reden soll. Keine Ahnung. Alles war voll mit Leuten. Ich bin einfach gelaufen und viele Leute regen sich auf. Oh, das kann ja nicht sein. Und so. Und dann sehe ich so zwei Männer, zwei Soldaten. Boah, und ich hatte so voll auf dem Herzen so, okay, mit dem einen will ich reden. Ja, bleibe ich stehen, bete so, Herr, zeig mir, wie soll ich den ansprechen? Was soll ich ihm sagen? Keine Ahnung. Und dann, okay, ich gehe einfach auf ihn zu. Ich gehe auf ihn zu, ich sage so, hey, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Guckt mich so an, er sagt so, klar, ich habe ja jetzt Zeit, ne? Zug ist ja, kommt zu spät. Ich sage so, okay, cool. Sage ich, hey, warum bist du Soldat geworden? Einfache Frage, ganz einfach. Ja, und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, hat er gesagt, ja, er ist da irgendwie damals reingekommen, weil die hatten gute Angebote und so etc. Wir sind ins Gespräch gekommen und es war echt so ein cooles Gespräch. Er hat mir von sich erzählt, von seinem Leben, ich habe ihm von mir erzählt. Es war super cool. Und dann irgendwann, ich habe wirklich eine halbe Stunde mit ihm geredet und dann irgendwann, also in 2 Minuten kam der Zug und ich wusste, okay, jetzt muss ich zum Punkt langsam kommen. Ja, also irgendwann, okay, ich will die kennenlernen, aber irgendwann muss er ins Gespräch reinkommen, wann auch immer. Und er hatte mir dann, ich habe ihm erzählt, hey, was ist für dich eine gute Führungsposition oder Leute, die führen? Hast du ein gutes Beispiel in deinem Leben? Und er hat dann von Barack Obama erzählt, dass er so ein Buch gelesen hat über ihn und so. Und naja, und dann kam halt der Zug, er meinte, hey, ich muss jetzt leider los, weil der Zug kommt. Dann sage ich, okay, aber du hast mir ja eine Person empfohlen, mit der ich mich beschäftigen soll. Ich will dir jetzt auch eine Person empfehlen. Er sagt so, okay. Und dann sage ich ihm, und pass auf, Weil zuvor habe ich ihn gefragt, genau, das ist noch wichtig, zuvor hatte ich ihn gefragt, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Das war auch eine Frage in dem Gespräch. Und hat er gesagt, für die Kinder lohnt es sich zu kämpfen. Und all die Sachen, die er erzählt hat, habe ich dann am Ende kurz zusammengefasst, indem ich gesagt habe, hey, ich erzähle dir jetzt von einer Person und glaub mir, diese Person, alles, was du gesagt hast, findest du in der Person. Diese Person hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr niemals ins Reich der Himmel kommen. Diese Person hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Also für die und diese Person war bereit, ihr eigenes Leben zu geben, ja, für die Welt. Und da habe ich gesagt, weißt du, wer diese Person ist? Wer? Von wem redest du? Ich sage so, von Jesus. Guckt so, okay. Und dann sagt er so, dann sage ich ihm, aber pass auf, ich rede jetzt von der Person, ich rede jetzt nicht von der Institution Kirche. Ah ja, okay, gut, ja, weil da hätte ich jetzt nämlich schon, so, ich habe einfach gemerkt, der hat, als ich das gesagt habe, habe ich gespürt, okay, der denkt halt, bei Jesus denkt er an irgendein System, an irgendein Gebäude. Ich habe gesagt, nein, an Jesus. Beschäftige dich mal mit ihm und du wirst sehen, alles, was du gesagt hast, findest du in ihm sogar noch viel mehr. Und dann guckt er mich so an und sagt, ey, vielen Dank für das Gespräch, Mann. Gib mir so richtig so die Hand, ne? Und tschüss. Und das war einfach so ein Moment, wo ich einfach, so ein Moment, der einfach so einfach ist im Alltag, ne? So, und ich will euch einfach ermutigen, es ist nicht immer entscheidend, wie ihr das Gespräch anfängt, sondern es ist das Herz. Wenn das Herz bei euch da ist, so, und einfach auf, ja, das kann einfach Wunder bewirken. Ja, okay, ich denke, ich bin auch schon über der Zeit. Genau, ich habe jetzt zum Schluss noch etwas, einen kleinen Song, aber ich mache den jetzt a cappella, also ohne jetzt Musik, damit ihr den Text verstehen könnt, weil Rap manchmal sehr schnell ist und dann versteht man nicht. Deswegen hatte ich auf dem Herzen einfach das nochmal so abzuspielen. Okay. Sie kündigten mich damals fristlos, denn ich war voller Hass wie Mephisto. Sehe mein Fehler heute ein, denn ich wurde geweckt vom Herrn Jesus Christus. Er ist der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Habe das Ziel anvisiert, auch wenn ich weiß, dass sie mich attackieren. Mache ich weiter, bleib motiviert, weil der Herr mir alle meine Zellen aktiviert. Und er sprach zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen und uns gemeinsam beten. Man kann sich auf keinen verlassen, denn viele sind von allen guten Geistern verlassen. Sie stimmen dir zu, doch ich sehe den Betrug, hintergehen dich, weil sie die Wahrheit verachten. Sie erzählen von Patronen im Lauf und ich sehe, wie sich die Wut in ihnen staut. Lies deine Bibel, setze die Ziele und fang an, auf den Herrn zu vertrauen. Alles, was wir haben, verdanken wir Gott. Der Herr ist König auf immer und ewig. Er ist der Schlüssel und öffnet das Schloss, nicht zu vergleichen mit Esoterik. Verbreite das Wort um den ganzen Globus, der Heilige Geist versetzt mich im Modus. Kein Hokuspokus, steh an der Front, mit Liebe gefüllt, was zählt ist der Fokus. Und ich gehe sein Weg, ganz egal was auch passiert. Werde Sünde in mein Leben nicht mehr tolerieren. Ich gehe sein Weg, auch wenn die Welt mich denunziert. Halt dich fest an seine Worte, bleibe fokussiert. Wenn ich mit etwas überfordert bin und ich weiß, wie ich es schaffen soll, dann übergebe ich die Leitung an Gott. Danke ihm, er ist wundervoll. Erkenne, dass alle Probleme, die ich habe, nur Aufgaben des Lebens sind. Und stecke ich in einer schwierigen Lage, zeigt er den Weg durchs Labyrinth. Sie sagen, um nach oben zu gelangen, muss man andere betrügen. Darf man keine Schwäche zeigen, sie merken es nicht einmal, selbst wenn sie lügen. Diese Wege so lang stehen jeden Tag mit dem Rücken zur Wand. Es ist ein innerer Kampf, doch ich öffne mich jetzt und lass Gott an mich ran. Wir sind das, was wir tun, nicht das, wofür wir uns halten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht länger die Füße stillhalten. Unser Ziel besteht darin, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, wir sollen es in die Tat umsetzen. Vertraue auf den Herrn, denn er hält sein Versprechen. Um zu glauben, braucht es viel Überwindung, doch nur so kommen wir zur Besinnung. Komm, wir setzen uns jetzt in Verbindung mit unserem Schöpfer, die geistliche Impfung. Blicke zurück, wie alles begann. Stille mit seinem Wort jetzt mein Verlangen. Ziehe die ganze Waffenrüstung an und komme so gegen Satans Listen an. Alles, was wir haben, verdanken wir Gott. Der Herr ist König auf immer und ewig. Er ist der Schlüssel und öffnet das Schloss. Nicht zu vergleichen mit Esoterik. Verbreite das Wort um den ganzen Globus. Der Heilige Geist versetzt mich in Modus. Kein Hokuspokus, steh an der Front mit Liebe gefüllt. Was zählt, ist der Fokus. Und ich gehe sein Weg, ganz egal, was auch passiert. werde Sünde mein Leben nicht mehr tolerieren. Ich gehe seinen Weg, auch wenn die Welt mich denunziert. Halt dich fest an seine Worte, bleibe fokussiert. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.